Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute von der Bonner zu Berliner Republik, Erinnerungen eines Skeptikers, ein Vortrag mit Wolfgang Herles, aufgezeichnet am 16. Juli 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Heute zu unserem Vortrag mit Wolfgang Herles, Thema von der Bonner Republik zur Berliner Republik, Erinnerungen eines Skeptikers. Der Fernsehjournalist Dr. Wolfgang Herles hat die alte Bundesrepublik quasi von innen kennengelernt. Er hat für das ZDF und den Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Er war Leiter des ZDF-Studios in Bonn und hat dort die Zeit der Wende und der Wiedervereinigung erlebt. Geboren wurde Herr Herles am 8. Mai 1950 in Tittlingen bei Passau, Studium in München, Besuch der Deutschen Journalistenschule in München. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben, Titel Beziehungswandel zwischen Mensch und Natur in der zeitgenössischen Literatur. Zunächst arbeitete er als Hörfunkjournalist für den Bayerischen Rundfunk, hier schon als Korrespondent in Bonn. 1980 kam er dann zum Fernsehen und hat als Redakteur für Report München, Tagesschau und Tagesthemen gearbeitet. 1984 dann der Wechsel zum ZDF und auch hier war sein Schwerpunkt die deutsche Innenpolitik. Er hat maßgeblich konzipiert und moderiert die Politikmagazine Bonn Direkt und Was Nun und 1987 bis 1981 das ZDF-Studio in Bonn geleitet. 1991 entschied der Bundestag Regierungssitz und Parlament nach Berlin zu verlagern. Für Herles markiert das diesen Wendepunkt, wo die Bonner Republik zu Ende geht und die Berliner Republik weitergeht. Den Mächtigen war Herr Herles immer kritisch eingestellt und ist immer wieder unbequem geworden. Und nach 1991 kam er dann nach München, hat dort gearbeitet für das ZDF, hat Dokumentationen gemacht und vielen ist er auch noch bekannt durch die Moderation und Redaktionsleitung der ZDF-Kultursendung Aspekte. Er hat die Literatursendung Das blaue Sofa moderiert und jetzt hat er seine Erinnerungen veröffentlicht mit dem Titel Gemütlich war es nie. Herr Herles, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich als Konservativer durchgehe hier. Aber lassen Sie sich überraschen. Es geht auch nicht um meinen Lebenslauf. Es ist nicht meine Autobiografie, in der ich mich selber in den Vordergrund stelle, sondern ich bin durch einen Zufall mit einem Lebenslauf beschenkt worden, der ganz, ganz eng und parallel mit dem Lebenslauf dieser Republik zusammenhing. Bis hin zu dem entscheidenden Knackpunkt, dass ich rausgeflogen bin als Bonner Studioleiter, das haben Sie freundlicherweise unterschlagen. Der damalige Bundeskanzler Kohl wollte nicht, dass jemand, schon gar nicht der Studioleiter seines, in seinem Vorstellungsbegriff, seines Senders, die Wiedervereinigung kritisch begleitet. Ich war ja nicht gegen das Ende der DDR, ja, bin ja auch nicht blöd, aber wie er die Wiedervereinigung innenpolitisch instrumentalisiert hat, von der Währungsunion angefangen, das durfte man damals so wenig offen sagen, wie dann später, dass man gegen das Impfen ist oder gegen die Energiewende ist oder gegen die Migrationsüberflutung ist. Also das, was wir heute zu Recht beklagen, das fing damals schon an. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt. Insofern war der Knacks der Republik, da haben Sie richtig gesagt, der Knacks, also der Übergang zwischen Bonner und Berliner Republik. Und mein persönlicher Knacks, auch der fiel zusammen. Aber auch das, was danach folgte, das große Thema war ja damals die Globalisierung. Das große Thema war ja damals eine industrielle Revolution. Es kam dann plötzlich das Internet auf. Die Finanzströme in Echtzeit rund um die Welt. Alles ein Dorf, nie wieder Krieg. All diese Dinge hingen ja auch mit dem Termin der Wiedervereinigung zusammen. Das war ja nicht nur das große Glück der Deutschen, dass es wieder ein Land wurde, sondern es war ja eine Zeitenwende in einem viel weiteren Ausmaß, das Ende der Dipolarität. Es gab nicht mehr West und Ost. Und die Folgen davon, mit denen haben wir heute zu kämpfen. Vielleicht kann ich das eine oder andere erklären. Also jedenfalls, das ist der Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Ich wollte die Parallelität meines Lebens mit dem Leben dieser Republik, wenn Sie so wollen, schildern. Gemütlich war es nie, heißt übrigens das Buch. Da werde ich regelmäßig gefragt, ja, schade, dass es nicht mehr so gemütlich ist. Und dann antworte ich immer, ja, das ist aber genau, ich habe es genau andersrum gemeint, tut mir leid. Ich war froh, dass es nie gemütlich war. Das ist nicht, wer es gemütlich haben will, sollte nicht Journalist werden. Wer es gemütlich haben will, sollte nicht Bundeskanzler werden, obwohl man den Eindruck hat, wir haben einen Bundeskanzler, der es gern gemütlich hat. Also dieses gemütlich war es nie, ist positiv gemeint. Die Ungemütlichkeit ist das Wesen der Demokratie und nichts anderes. Also nur so viel der Reklameteil. 1950 lebten 2,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Heute sind es 8,3 Milliarden. Allein diese beiden Zahlen zeigen eigentlich alles. Wir leben in einer anderen Zeit. Weltbilder brechen zusammen. Und es sind ja nicht nur einfach jetzt 8,3 Milliarden Menschen, die vielleicht zu wenig Platz, zumindest zu wenig Ressourcen auf dieser Erde vorfinden, sondern es ist ja in diesen, ich muss es leider zugeben, 75 Jahren einiges passiert. Der Bauplan des Menschen wurde entschlüsselt. Ja, wurde nicht nur entschlüsselt, sondern er wurde auch manipulierbar. Wir haben ein ganz anderes Menschenbild im Laufe meiner kurzen Lebensspanne. Wir wissen heute, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind, das ist sicher. Wir wissen nur noch nicht, wo die anderen Leben stecken und wie sie aussehen. Aber jedenfalls, wir sind nicht mehr die Herren der Schöpfung, wie wir es noch gelernt haben, weil es ja auch in der Bibel steht. Das sind wir nicht mehr. Und auf der einen Seite haben wir unglaubliche Errungenschaften, wir Menschen. Auf der anderen Seite geraten wir, da bin ich Kulturpessimist ganz und gar, in eine kritische Phase. Es droht sogar, KI, nur als Stichwort, das Ende der Schriftkultur. Wir werden in Zukunft, werden die Kinder, die lernen ja heute nicht mehr Handschrift, obwohl man weiß, dass die Handschrift die kognitiven Fähigkeiten entwickelt. Und wer nicht mehr die Handschrift beherrscht, der hat auch andere Defizite, auch intellektuelle. Die messbare Intelligenz nimmt ab. Ja, die Menschheit wird immer schlauer, weiß immer mehr, aber die Leute werden immer dümmer. Ja? Und der Bildungsnotstand, in den wir geraten, der ist kein Zufall. Und das ist eine meiner steilen These. Er ist beabsichtigt. Ich glaube, dass es leichter ist, das Volk, die dummen Leute von einem übergriffigen Staat leichter zu beherrschen, wenn er nicht allzu viel weiß und nicht allzu gut informiert ist. Aber davon vielleicht auch später. Ja, und dann, Sie sagten es freundlicherweise, der 8. Mai ist mein Geburtstag, also der Tag der Befreiung. Ich musste dieses Thema nie diskutieren, denn ich war eine Zangengeburt und für meine Mutter war das ein Tag der Befreiung. Tut mir leid. Das ist alternativlos in diesem Fall. Aber wichtiger ist ja, meine Eltern sind Flüchtlinge, aus Böhmen kamen die hatten nichts, haben alles verloren. Mein Großvater ist ermordet worden von nationalistischen Tschechen. Mein Vater arbeitete als Knecht, obwohl er eigentlich Lehrer war. Er musste erst entnazifiziert werden. Wie das genau alles, warum und wieso, habe ich dann versucht, auch in diesem Buch aufzuarbeiten. Aber das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass es heute eine Last Generation gibt, die im Wohlstand schwimmt, aber glaubt, sie könne sich keine Kinder mehr leisten. Während meine Eltern von einer Zuversicht erfüllt waren, für die es überhaupt keine Begründung gab. Ja? Das zeigt, wie sehr sich auch die Mentalität der Menschen verändert hat. Und ich bin schon, also natürlich, wir waren ja alle irgendwie 68er, das heißt, wir waren alle in Rebellion zu unseren Eltern, und ich habe natürlich auch mit meinem Vater und seiner Vergangenheit, dass er kein Hoher, aber doch irgendwie ein Nazi-Funktionär war, natürlich war das immer ein Thema. Aber das viel größere Thema war ein anderes. Der hat sich in seinem Leben überhaupt nicht groß bewegt. Der war immer in dieser Grenzregion zwischen Sachsen und Tschechien heute. Hat aber viermal seine Staatsangehörigkeit gewechselt. Ja, er ist als Österreicher auf die Welt gekommen, dann war er Tscheche, dann war er Reichsdeutscher, dann war er in den Anfängen der DDR, also noch sowjetisch besetzte Zone, dann ist er da nochmal abgehauen, nach Bayern zu meinem Glück, und kann nichts dafür, ja? Hat fünf verschiedene Staatsangehörigkeiten. Das zeigt, dass man diese, wenn wir heute wieder diese Identitätspolitik betreiben, also zumindest die Identität der Staatsangehörigkeit ist für mich, jetzt ernte ich Widerspruch bei Konservativen, ist für mich keine wichtige Sache. Weil ein Mensch bleibt mit sich selbst identisch. Mein Vater war so ein Fall, obwohl er fünfmal die Staatsangehörigkeit wechseln musste. Die Geschichte ist ein Identitätsstrang von vielleicht 100, den wir in uns haben. Andere Identitätsstränge sind die Religion, sind die Herkunft, sind das Geschlecht, sind die geistigen Interessen, die man hat. Man identifiziert sich mit Leuten, die einem ähnlich sind, die dieselben Interessen haben. Aber davon ist das Blut, die Herkunft, all das ist nur ein winziger Teil. Und das sollte man relativieren. Es sind ja nicht wir Konservativen, jetzt identifiziere ich mich mit Ihnen, es sind ja nicht wir Konservative, die die Identitätspolitik zurzeit übertreiben, sondern es ist die Linke, es sind die Linken, die mit der Identitätspolitik begonnen haben, indem sie die Rasse, die Herkunft, die Weltanschauung übertreiben und die Leute nur noch danach beurteilen. Also der Postkolonialismus ist das beste Beispiel. Wir Abendländer, wir dürfen nur noch mit Schande über unsere eigene Zivilisation nachdenken. Und die Leute aus dem globalen Süden, die dürfen nur Opfer sein. Ja, also das ist, und dasselbe könnte ich jetzt über den Feminismus sagen. Also es gibt diese Identitätspolitik, die ganz bewusst von den Linken betrieben wird, ist eigentlich das Gegenteil dessen, was mir als Ideal vorschwebt, nämlich eine Zivilisation, zu der gerade wir Deutsche, wir Europäer wahnsinnig viel beigetragen haben, auf die wir stolz sein können, auch auf die Kolonialgeschichte können wir stolz sein, können übrigens auch die Kolonialländer stolz sein. Das weiß ich. Ich war schon vor sehr langer Zeit mit einem Mann, der mich sehr beeinflusst hat, in Togo, Franz Josef Strauß. Bayern war sozusagen das Bruder- und Schwesterland von Togo. Und die Leute dort, die Einwohner von Togo, haben diese wenigen Jahre Kolonialgeschichte als ihre Geschichte angenommen und waren wahnsinnig stolz drauf. Das ist erst später gekommen, dieser Postkolonialismus. Also ich fange jetzt schon zu schwafeln an, das hat alles nichts mit den Stichworten zu tun, die hier stehen. Aus meinem Lebenslauf, ich muss da gar nicht viele Bücher lesen, ergab sich eben sehr viel und unter anderem ergab sich, ich bin in die Politik, ich habe es schon erwähnt, in die Politik reingeraten, sozusagen am Küchentisch. Mein Vater war hat sich dann doch sehr schnell integriert in diesem Land und wurde ein Kommunalpolitiker, CSU, Lindau am Bodensee, der Franz Josef Strauß saß bei uns am Küchentisch und später der Zufall wollte es so, machte ich mit ihm das letzte lange Interview, bevor er starb. Das war 1988 in seinem Ferienhaus in Südfrankreich, in Le Sisambre. 88. Manchmal denke ich mir, wie würde Franz Josef Strauß über den Zustand dieser Berliner Republik, die er nicht mehr mitbekommen hat, die er noch nicht mal geahnt hat, wie würde er dazu stehen? Wahrscheinlich würde man ihn aus der Mitte der Demokraten ausstoßen. Ja, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Der hätte das wahrscheinlich nicht mehr gepackt. Also, Bonner Republik. Ich bin kein Nostalgiker. Ich glaube nicht, dass man die Bonner Republik zurückholen kann. Ich glaube nicht, dass man das Rad der Geschichte zurückdrehen kann. Aber es war damals doch einiges ganz anders als heute. Der Begriff Volksgemeinschaft, ja, war nach der totalen Katastrophe natürlich total im Verschiss. Zu Recht. Es war ein Abschied vom Gleichschritt. Was hören wir heute? Unterhaken war das Lieblingswort von Herrn Scholz. Im Gleichschrittmarsch, das ist das, was heute die Linken von uns wollen. Das war damals ganz anders. Wenn Sie sich an Adenauer erinnern, die ganz wichtigen Entscheidungen, die Grundsatzentscheidungen über Wohl und Wehe dieses Landes, wenn ich dieses Land sage, meine ich natürlich immer die Bonner Republik und nicht die ehemalige DDR. Tut mir leid, ich bin vom Bodensee, ich bin vom aus dem Bayerischen Wald. Ich kann mich nun leider immer wieder bei der Identität. Ich identifiziere mich mit Bayern, ich identifiziere mich mit der europäischen Region rund um den Bodensee. Die Schweizer sind mir genauso nah wie die Sachsen. Für diesen Satz bin ich mal rausgeflogen. Ja, das ist kein Witz. Das durfte man dann nicht sagen, obwohl das einfach meine normale Lebenserfahrung und auch die Lebenserfahrung meiner Generation war. Ja, natürlich, ich bin am Bodensee aufgewachsen. Warum soll mir ein Schweizer, ich war 2000 Mal in der Schweiz, aber 0 Mal in Sachsen, warum soll ich das nicht sagen dürfen? Aber so war das damals. Also jedenfalls Abschied vom Gleichschritt. So fing die Bonner Republik an. Der Staat war noch nicht die moralische Instanz, für die Hegel sie gehalten hat, weil er die preußische Monarchie begründen wollte. Er hat sie aus der Aufklärung heraus begründet und hat gesagt, das sind ja nicht mehr die Leute, die da zufällig Könige sind, sondern es ist der Staat, es ist die große Instanz, alle Bürger, alle Staatsbürger gehören da dazu. Das war aus der damaligen Zeit verständlich. Aber wenn Sie sich heute anschauen, ist dieser Staat noch eine moralische Instanz oder ist es nicht vielmehr der Staat, der übergriffig geworden ist gegenüber seinen Bürgern? Also das war aber damals gar keine Frage. Dass heute die größte Gefahr vom Staat ausgeht, das hätte damals in der Bonner Republik niemand behauptet. Ludwig Erhard warnte vor dem Sozialuntertan. Der hat das geahnt, der hat das vorausgesehen, dass mit einer übertriebenen Sozialpolitik zugleich aber auch eine Übergriffigkeit des Staates gegenüber den Sozialuntertanen kommen kann. Aus dem Sozialuntertan wird dann der Steueruntertan. Da sind die Wege ganz kurz. Die Delegitimierung des Staates wird heute ja vom Verfassungsschutz schon verfolgt. Ich bin damals Journalist geworden, also damals heißt Anfang der 70er Jahre, weil ich glaubte, die Delegitimierung des Staates sei meine Pflicht. Ja, das heißt sozusagen meine Kernkompetenz. Grundsätzlich kritisch zu sein, grundsätzlich skeptisch. Das ist, weshalb ich so darauf poche, ein Skeptiker zu sein. Wenn Sie sich das heute anschauen, ein Skeptiker, das ist ja fast schon ein Synonym für rechts. Ja, wenn Sie ein Impfskeptiker sind, dann sind Sie so, werden Sie als Impfgegner verfolgt. Ja, wenn Sie, wie ich es von Anfang an immer war, auch schon in der Bonner Republik, ein Gegner des Ausstiegs aus der Kernenergie sind, ja, dann sind Sie kein Klimaskeptiker. Ja, das ist ja ein Irrer. Ja, das ist ja einer, der nicht kapiert, dass Mutter Natur unser oberster Boss ist. Ja. Und so, also der Skeptiker ist, der Begriff des Skeptikers ist abgewertet worden. Ein Skeptiker ist heute was Negatives. Genau wie damals ein Querdenker eigentlich ein Kompliment war. Heute ist der Querdenker einer, der von einem grünen Staatsanwalt in den Knast geschickt wird. Das ist der Unterschied zwischen der Bonner und der Berliner Republik. Demokratieförderung. Ja, wer fördert denn die Demokratie? Aber ganz bestimmt doch nicht diese NGOs, die unter dem Titel Demokratieförderung mit Millionen bedacht werden. Es war damals eine andere Diskurskultur. Und das war eben auch daran zu merken, wie die großen Entscheidungen, Wiederbewaffnung, soziale Marktwirtschaft, Westbindung, man kann darüber diskutieren. Viele Ostdeutsche sehen die Westbindung damals, Verzicht auf Wiedervereinigung, Ablehnung der Stalin-Noten, sicher anders als damals die Westdeutschen, aber trotzdem, es war damals eine offene Diskussion. Das war der Unterschied. Und was haben wir heute? Heute wird der Mainstream hochgehalten, der Konsens der Mitte, die Demokratie der Mitte. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass 36,8% Rot, Rot, Grün die Diskurshoheit in diesem Land beanspruchen. Gerade mal ein Drittel glaubt, es gehe nach seiner Pfeife, nach ihrer Pfeife. Und wer anders denkt, betreibt Hass und Hetze. Damals in der Bonner Republik gab es den Begriff der Ordnungspolitik. Wenn einer heute Ordnungspolitik sagt, dann glauben die Leute, das sei Planwirtschaft. Das ist genau das Gegenteil. Ja. Die Ordnungspolitik damals, Freiburger Schule, Adenauer, das hieß, dass der Staat nur zuständig ist für den großen äußeren Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens herrscht die Freiheit des Wirtschaftens. Heute haben wir wieder eine gelenkte Wirtschaft, die ideologische Ziele verfolgt. Die Energiepolitik ist nur so ein Beispiel, die völlig irrsinnige Energiepolitik. Wenn Sie, mir ist der schöne Begriff Regulator eingefallen. Da dachte ich instinktiv an ein bayerisches Starkbier. Aber eigentlich ist Regulator nur eine andere Bezeichnung für Regierungsmitglied, oder? Das ist der Unterschied zur Bonner Republik. Der Politiker fühlt sich heute nicht als, wie noch Helmut Schmidt, leitender Angestellter der Republik. Nein, die Politiker heute befinden sich als Erziehungsberechtigte. Dann kann man ja glauben, die Nancy Faeser, Robert Habeck, Republik sei zu Ende. Das Pendel schwingt endlich zurück. Aber ist es wirklich so? Ich glaube, es ist nicht so. Warum, können wir nachher noch diskutieren. Aber es hängt zusammen, und das ist sozusagen meine Kernthese, es hängt tatsächlich zusammen mit diesem Übergang, mit diesem Knacks 89-90, mit diesem Übergang von der Bonner zur Berliner Republik. Wie kommt das? Wie kommt das? Es war, ich habe es vorher schon angedeutet, ja, waren nicht nur die deutschen Ereignisse, die kann man zwar isoliert sehen, aber sie gehören in den großen Zusammenhang eines Weltenumbruchs. Diese Wende 89-90 war in den Köpfen der Leute, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, das Ende der Bipolarität. Es gab plötzlich nicht mehr Kapitalisten und Kommunisten. Es gab nicht mehr links und rechts. Es gab nicht mehr die Guten und die Bösen. Es war der Kalte Krieg zu Ende. Und was kam stattdessen? Es kam, und das wurde als wunderbare Hoffnung gesehen. Es gab die Globalisierung. Wir sind alle ein Dorf, ein globales Dorf. Und das bedeutete natürlich auch, dass die Linke Abschied nehmen musste von der Ideologie des, jedenfalls auf den ersten Blick, so sah es erstmal aus, Abschied nehmen musste von der Vorstellung, der Kapitalismus sei ihr Hauptfeind. Es gab damals tatsächlich Entwicklungen, die in eine andere Richtung deuteten. Sie erinnern sich an Tony Blair. Da waren plötzlich die Sozialdemokraten die Reformer, die Staatsreformer. Auch Schröder war ja nicht mehr der Sozialist, sondern das war der Einzige, der seitdem hat keiner mehr den Sozialstaat reformiert. Ja, Schröder war der Letzte, der es versucht hat. Weil er eben nach dieser Wendezeit eine andere Vorstellung hatte. Es war, wie es ein berühmter Politologe formulierte, das Ende der Politik. Er meinte, es war der endgültige Sieg der liberalen Demokratie weltweit. Wir wissen heute, dass das natürlich eine hoffnungslos falsche Illusion war. Vom arabischen Frühling bis hin zu Putin, alles andere als ein Sieg der liberalen Demokratie. Nachdem also damals plötzlich der Kapitalismus nicht mehr der Hauptfeind war für die einen und der Kommunismus nicht mehr für die anderen, brauchte man aber trotzdem einen Ersatz für den politischen Alltagskampf. Ja? Und es waren trotzdem, obwohl wir doch alle in dieser neuen, wunderbaren globalen Welt miteinander gut auskamen, gab es trotzdem einen Ersatz für die alte Ideologie. Es musste eine neue Ideologie her. Und was war das für eine Ideologie? Was war das für eine Ideologie? Das war der Versuch, den Gegensatz der Weltanschauungen zu ersetzen mit Moral. Ab da wurde die Politik moralisiert, wurde alles, was in der Politik geschah, moralisiert. Das hatte einen ganz entscheidenden Nachteil. Wenn früher die Linken zu den Rechten gesagt haben, falsch, und die Linken zu den Rechten, falsch, ja, dann waren das zwei Meinungen, die auf Interessen basierten. Wenn heute einer sagt, das geht nicht, dann sagt er, du sagst nicht nur was Falsches, du sagst auch was Schlechtes. Ja? Du hast nicht nur eine andere Meinung, sondern du hast die falsche Meinung. Wer moralisiert, schaltet den Diskurs aus, bevor er überhaupt begonnen hat. Denn mit jemandem, der böse ist, kann ich gar nicht diskutieren. Will ich gar nicht mehr diskutieren, sondern der hat einfach Unrecht. Der gehört nicht mehr zur demokratischen Mitte. Ja, natürlich. Die Diskurshoheit denkt heute so. Die Moralisierung in Sachen Klima, die Moralisierung in Sachen Migration war es ja ganz deutlich. Wir schaffen das, wir haben die Willkommenskultur. Also alle wichtigen Politikfelder sind mit dem Beginn der Berliner Republik moralisiert worden. Und unter dieser Moralisierung leiden wir besonders. Und dann nochmal der Knacks, 89-90. Es ist in einer logischen Sekunde, das erklärt übrigens, es ist damals ein Begriff, Sie erinnern sich, der hing ganz hoch, den haben alle Parteien vor sich hergetragen wie eine Monstranz, wie die Katholiken eine Monstranz an von Leichnam. Da stand drauf, Vollendung der inneren Einheit. Ich halte es für einen Blödsinn, überhaupt von einer inneren Einheit auszugehen. Eine Demokratie kann keine innere Einheit kennen. Eine Demokratie ist immer ein Gegeneinander, ein Versuch, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber nicht ein Land, das 40 Jahre ganz anders sozialisiert war, auf Knopfdruck zu einer inneren Einheit zu verpflichten, die es nicht geben kann. Und dann haben die Ostdeutschen sehr schnell gemerkt, die Ideale, die ihnen jahrelang vorgegaukelt wurden durch Fernsehgenuss oder durch Reden von Bundeskanzlern im Frühjahr 1990, wo Kohl die DDR-Wahlen gewonnen hat. Sie hören die Ironie. Das waren Illusionen. Die merkten sehr schnell, dass in derselben logischen Sekunde, in der die DDR von der Landkarte verschwand, auch die Bonner Bundesrepublik von der Landkarte verschwand. Es war kein Beitritt, es war kein Anschluss oder wie auch immer Sie das nennen wollen, sondern es war tatsächlich eine Neugründung. Wer heute sieht, was aus der Berliner Republik geworden ist, der kann nur zu der Ansicht kommen, das ist eine Neugründung. Und mit dieser Neugründung, wenn man die nicht, die muss man auch kritisch diskutieren dürfen. Und nicht nur mit einer Politik der Moralisierung für alternativlos halten. Und so kommt es, dass wir, anders als in der Bonner Republik, heute von der politischen Klasse zu einer Staatstreue gezwungen werden, die es gar nicht geben kann, weil das, jetzt sage ich es mal überspitzt, weil das gar nicht mehr der Staat ist, den ich wollte. Ja, das gar nicht der Staat ist, den die DDRler wollten, als sie die D-Mark bekamen. Aber es war nicht unbedingt der Staat, den sie sich vorstellten. Sie stellten sich einen Staat vor, in dem das Wir nicht benutzt wurde als Knüppel. Sie hatten genug vom Kollektiv, vom Kollektivismus, sondern in der endlich mal das Ich im Sinne der Entfaltung des Individualismus im Vordergrund steht. Das ist auch etwas, was viele Konservative mir nicht abnehmen. Die sagen, ja doch, wir, der Staat, wir ganz oben. Ich bin ganz anderer Ansicht. Ich finde, eine Demokratie lebt vom Individualismus. Das Individuum muss der Kern des Staates sein, der Ausgangspunkt des Staates und aller Politik muss das Individuum sein in seiner ganz unterschiedlichen Ausprägung, in seinen unterschiedlichen Interessen. Nun hört man ja oft die 68er, ja, von denen kommt alles Böse. Nun war es so, dass noch ziemlich am Anfang der Bonner Republik gab es den wahrscheinlich schlimmsten Generationenkonflikt, den es jemals gegeben hat. Das lag nun daran, dass die Eltern, mein Vater ja auch, aus einer anderen, mit ganz anderen Erfahrungen sich zum großen Teil zu Unrecht, aber doch jedenfalls anrechnen lassen musste, dass Deutschland in den Nationalsozialismus abgesunken war. Das war aber nur das Motiv eines kleinen Teils der 68er. Das waren die 68er, die sich dann politisch auch radikalisiert haben. Das waren die 68er, die alles andere als eine Liberalisierung wollten, sondern die eine reideologisieren wollten. Marxismus, Trotzkismus, Maoismus und so weiter. Wenn ich aber vorher sagte, wir alle waren irgendwo 68er, auch wir kleinen in der Provinz, wir kleinen Schuljungen in der Provinz, ja natürlich. Damals durfte man noch nicht mit seiner Freundin im Urlaub in einem Zimmer leben. Das war verboten. Die Befreiung, die wir damals erlebt haben, war überwiegend eine alltagstaugliche, sehr sexuell betonte, ja, gar keine Frage. Über die sexuelle Befreiung waren auch wir 68er. Selbstverständlich. Ich weiß noch sehr gut, wie an meinem Gymnasium ein jüngerer Physiklehrer anfing, Aufklärungsunterricht anzubieten. Richtig geklappt hat es übrigens nur bei dem Pfarrer, den ich in katholischer Religion hatte. Der hat mit uns richtige Aufklärungen gemacht. Der hat uns, ging mit uns zu einem Frauenarzt und das war alles, ohne drumherum zu reden. Einfach faktisch, quadratisch, gut. Aber dann kam es. Dann hatten ein paar linke 68er, also Studenten, die hatten einen Anschlag auf unser Gymnasium. Da war dann am Morgen waren die ganzen Wände besprüht mit politischen Slogans. Und dann wurde gegen diesen Physiklehrer. Der war dann schuld. Der war schuld, weil er Aufklärungsunterricht angeboten hatte. War er schuld daran, dass ein paar linke ehemalige Schüler, die schon in München im AStA waren, dass die die Schule mit Parolen besprüht hatten. Das war aber damals, so war das damals. Und deswegen sage ich mit vollem Bewusstsein auch, und auch ganz gern, wir alle waren irgendwo 68er damals. Diese Form der Befreiung der Gesellschaft war notwendig. Obwohl die Adenauer Republik aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis viel liberaler war als heute die rot-grüne Republik. Das wird aber umgedreht. Wir haben heute Überregulierung, wir haben Überbürokratisierung. Auch dies übrigens Absicht. Glauben Sie nicht den Leuten, die sagen, wir schaffen die Bürokratisierung ab oder fahren Sie zurück. Nein, denken ja gar nicht dran. Die Bürokratie ist die wichtigste Methode, den Bürger klein zu halten, ihn zu kontrollieren, ihn zu schuhriegeln. Das ist diese Regierung braucht die Bürokratisierung wie das Brot zum Leben. Bürokratie ist das Wichtigste, was sie haben als Lenkungsmittel. Und deshalb misstraue ich auch solchen Sätzen wie "Wir sind der Staat". Wer hat das gesagt? Merz in seiner Regierungserklärung. Nein, ich identifiziere mich nicht mehr mit diesem Staat. Ich identifiziere mich sehr wohl mit diesem Land. Gar keine Frage. Ich bin sicher auch das, was man in der Bonner Republik, auch ein großer Unterschied, noch Verfassungspatriot nennen durfte. Heute sind wir die Konservative, sagen wir, Verfassungspatriot, was ist denn das? Das ist doch nichts Richtiges. Nein, 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 das ist schon was Richtiges. Ein Verfassungspatriot ist der, der dieses Land liebt und von diesem Staat erwartet, dass der Staat ihn schützt und nicht umgekehrt, dass der Staat sich selbst vor den Bürgern schützt. So ist es nämlich bei uns im Moment geworden. Ich habe dann, als ich da rausgeflogen war, habe ich ja noch ein paar schöne Sachen machen dürfen. Ich bin ja nicht nach Sibirien verbannt worden. Da ist eben das doch ein großer Unterschied gewesen. Man hat mir schon aus schlechtem Gewissen, dass mich ein Bundeskanzler einfach so feuern lassen kann, hat mein Intendant mir trat auf als die gute Fee und ich durfte mir dann ein paar Sachen wünschen. Ich bekam eine Talkshow. Aber was ich mir mehr gewünscht habe als alles andere, ich sagte ja schon, Globalisierung war das große Thema. Wer sind die wirklich Mächtigen auf der Welt? War die Frage, die mich brennend interessiert hat. Und da habe ich dann lange Filme machen können im Hauptprogramm. Sowas wäre heute gar nicht mehr möglich, weil heute geht es nur noch nach Quote. Lange Filme machen, lange Porträtfilme machen können. Bill Gates, ich bin mit Bill Gates rumgereist. Ich bin mit George Soros rumgereist. Ich habe mir aber auch den Ratzinger näher angesehen. Ich konnte wirklich mit den Leuten, auf die es ankam, von denen ich glaubte, dass es auf sie ankommt, mit den so ungefähr 40, 50 lange Filme gemacht über die Leute, die diese Zeit der Globalisierung dann auch beherrscht und geprägt haben. Und als es dann Was man dann sehr schnell merkt, ja, auch diese Globalisierung ist natürlich eine neue Form von Illusion, in die man rennt. Es gab ja dann die großen Finanzkrisen Und wenn wir heute sehen, welche Übermacht die Elektrokonzerne im Silicon Valley haben, dann weiß man, dass man das nicht einfach delegieren kann an die Industrie, den Fortschritt, sondern dass die Demokratie muss auch verteidigt werden gegenüber den großen Konzernen, gegenüber dem großen Geld. Als ich das merkte, kam dann sozusagen der dritte Abschnitt meines Berufslebens. Ich wurde dann in die Kultur befördert und wurde Leiter der Kulturabteilung im ZDF. Habe mich mit den größten Literaten der damaligen Zeit mit der Kultur befasst. Und heute merke ich plötzlich, das, was uns wirklich beschwert in diesem Land, das ist ein Kulturkampf. Es geht nicht nur um Geld und Sozialleistungen und dass man alle Probleme in diesem Land immer mit vielen Milliarden zugeschüttet hat, bis zum heutigen Tag, weshalb der Merz, noch bevor er überhaupt Kanzler wurde, die Schuldenbremse gelöst hat. Also dieser alte Reflex, der durchaus aus der Bonner Republik stammt, Probleme haben wir nicht, Probleme beenden wir, indem wir einfach das mit Geld zuschütten. Das ist nur das eine. Das andere ist aber die Macht der Kultur. In einem Kulturkampf, ich habe die Stichworte schon genannt, die Genderei, die Identitätspolitik, der Postkolonialismus. Es ist doch kein Zufall, wenn man genauer hinsieht, ist das ja ein Abschied von der Politik, wenn plötzlich ernsthaft geglaubt wird, man könne da oben am Himmel so eine Art Thermostat reinschrauben und wir 2% der Weltbevölkerung schrauben dann an einem Thermostat und genau bis auf das Zehntel Grad und kriegen das dann hin und retten die Welt. Also dieser Zusammenklang aus Hysterie und Hybris, es ist ja beides. Es ist die Hybris, man könnte tatsächlich das Klima retten. Es ist die Hysterie, zu glauben, es sei das Ende der Menschheit dadurch gekommen, dass es ein paar Grad wärmer wird. Das ist sozusagen der schlimme Teil der Moralisierung, über die ich klage, dass man Maß und Mitte und Vernunft bei uns zu klein schreibt. Da bin ich dann doch wieder als Journalist, der sich als Skeptiker versteht, ganz nah bei den alten Geistesriesen, etwa bei Immanuel Kant, der Aufklärung definierte als den Gebrauch des eigenen Verstandes ohne Anleitung des Verstandes anderer. Und wenn Sie mich fragen, was vermisst du an der heutigen Politik, was vermisst du in der Berliner Republik vor allem, ja, genau das. Den Leuten wird eingeredet, bei dem, was sie essen, bei dem, wie sie sich bewegen, bei dem, was sie denken, sie müssten sich in ihren Gedanken anleiten lassen von dem richtigen, moralisch Gebotenen. Das ist ein großer Unterschied zur Bonner Republik. Es war damals eine Aufstiegs- und eine Leistungsgesellschaft. Aufstiegsgesellschaft, ganz einfach. Wenn damals die Eltern sagten zu ihren Kindern, ihr sollt es mal besser haben, als wir es hatten, dann war das keine Lüge, dann war das kein Versprechen, dann war das keine Illusion, sondern dann war das Tatsache. Es ging tatsächlich allen, außer sie hatten Unglück und spezielle Bedingungen. Es ging den allermeisten, ging es besser. Es war eine Leistungsgesellschaft. Dieser blöde, also eigentlich nicht blöde, aber in der Wiederholung nur noch blöde Satz, Leistung soll sich wieder lohnen, den hätte damals keiner gebraucht. Leistung hat sich gelohnt. Leistung war identisch mit der Vorstellung, dass ich etwas kriege für das, was ich leiste. Heute haben wir eine Anti-Leistungsgesellschaft. Degrowth gilt plötzlich als ein Wert, der diese Gesellschaft weiterbringt. Selbst in den Sportvereinen, Sie haben das zigfach gelesen, Sie wissen das alles viel besser als ich, geht es nicht mehr um Wettkampf und Leistung, sondern um ganz andere Werte. Ja, man will politisch korrekt sein, Man will niemanden benachteiligen dadurch, dass er anders ist. Ja? Das Anderssein ist verboten. Deshalb wird auch die Leistung verboten, weil das Anderssein verboten wird. Dabei ist es doch klar, dass es keinen Sport auf der Welt gibt, der gerecht ist, weil die Natur nicht gerecht ist. Der eine ist 2 Meter lang und kann wunderbar Basketball spielen. Ich bin nur 1,80 und habe es deshalb auch gar nicht versucht. Aber ist das ungerecht? Und so können Sie das Volk überall durchdeklinieren. Ich bin ein großer Fan der Tour de France. Jeden Nachmittag verbringe ich vor der Glotze und schaue mir das an. Ja, das sind Leute, die haben einen großen Motor, wie der Reporter immer sagt. Ja, klasse. Aber soll man die alle reden nur über Doping? Ja, Doping ist sicher ein Thema. Aber dass einer einen viel größeren Motor hat, das ist von Mutter Natur. Da kann niemand was dafür. Soll der nicht mitmachen dürfen oder will man verschiedene Klassen einrichten? Kleine Motore, mittlere Motore, große Motore. Dann muss man noch aufpassen, dass nicht, jetzt gibt es ja auch eine Tour de France der Frauen, dass dann nicht irgendwie Männer bei den Frauen mitfahren, ja, und plötzlich einen größeren Motor in das Peloton schmuggeln. Also solche Sachen finde ich einfach lächerlich. Das war damals kein Thema. Leistung war Leistung und für Gerechtigkeit ist der Staat zuständig, ja, im Sinne von Chancengerechtigkeit. Aber für Gleichheit ist der Staat nicht zuständig. Für Gleichheit ist Mutter Natur zuständig und sie ist damit reichlich überfordert. Sie verzichtet nämlich auf Gleichheit. Und so ist dieser Kulturkampf, den wir gerade führen, gegen den Wokismus, gegen all diese Dinge, schon ein zentrales Thema unserer Zeit. Und ich frage mich, warum die Konservativen nicht dazu in der Lage sind, da mitzumachen. Warum der neue Bundeskanzler, der so viel versprochen hat, warum der nicht mal in der Lage ist, zu bekennen, dass er diesen Kulturkampf führen müsste, wenn er wirklich in diesem Land was ändern will. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass eine Volkspartei wie die CDU es als ungeheuerlich empfindet, plötzlich nicht mehr Mitte zu sein, wenn sie bestimmte Dinge äußert. Das ist genau die kulturelle Dominanz der Linken, dass es ihnen tatsächlich gelungen ist, den Linksrutsch als Normalität darzustellen. Die Mitte, so wie die Linken es sich vorstellen, sie kriegen es gerade aktuell mit an der Diskussion um die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts. Gestern diese Kandidatin bei Lanz, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, Ich fand das ungeheuer. Also sie hat mit diesem Auftritt hat sie sich in meinen Augen endgültig disqualifiziert. Also sie hat gesagt, ja, ich bin doch nur Ausdruck der Mitte. Alles, was ich sage, ist total akzeptiert. Ja, das ist aber so, reden die Linken heute. Sie behaupten ganz einfach, dass ihr Drittel, Wahlergebnis 36,8, ich habe es, glaube ich, gesagt, dass das die Mitte ist, die neue Mitte. Und die CDU hat panische Angst davor, das Etikett der Mitte zu verlieren. Und deswegen lässt sie sich nach links drücken. Mit dem Ergebnis, dass diejenigen, die die Konsens der Demokraten, ja, predigen, dass die in Wahrheit für die Spaltung der Demokraten sorgen. Und nichts anderes. Also jetzt könnte man noch lang diskutieren, das machen wir ja jetzt auch. Das ist mir so nachträglich bewusst. Mein politisches Leben war, egal ob ich erst über die Bonner Politik und dann über die großen Wirtschaftsbosse auf dieser Welt und am Schluss über die kulturellen Dinge, die auf der Welt passieren, berichtet habe. Aber es geht doch letztlich um das, was die Macht über uns Menschen beansprucht. Und dass wir uns wehren müssen gegen diesen Machtanspruch. Das erscheint mir das Wichtigste. Dafür braucht man auch gute Medien. Dass aus den sogenannten Qualitätsmedien, aus den etablierten Medien, aus den öffentlich-rechtlichen Medien Lautsprecher der etablierten Macht geworden sind. Das ist das, was mich quält. Dann höre ich manchmal, ja, aber jetzt bist du pensioniert, jetzt traust du dich. Nein, ich habe mich schon vorher getraut. Ich bin auch schon vorher einer gewesen, die sich lieber haben rausschmeißen lassen, als da disziplinieren. Insofern habe ich ein gutes Gewissen. Aber das ist genau der Punkt. Dieses Land, und damit will ich dann auch Schluss machen, ich glaube, das ist schon ziemlich lang, oder? Geht schon. Also, die Erbsünde dieser Gesellschaft oder das größte Manko dieser Gesellschaft ist der Konformismus, der Opportunismus. Und das können wir jetzt einzeln, durchgehen. Also erst kürzlich zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ist der Inspekteur des Heeres gefeuert worden. Wie heißt er denn? Tut mir leid. Ich habe irgendwo den Namen stehen, aber Mais, genau. Er war der einzige General der Bundeswehr, der diesem überschätzten Pistorius in die Augen gesehen hat und gesagt hat, Herr Minister, wir sind blank. Dafür wirst du nicht befördert, dafür wirst du gefeuert. Oder nehmen Sie die Automobilindustrie, die wir ruiniert haben. Wer hat sie denn ruiniert? Herr Habeck, ja, der hat es probiert. Frau von der Leyen, ja, hat es auch probiert. Aber wer hat sich dagegen nicht gestemmt? Die Automobilindustrie. VW hatte die schrecklichsten Vorstandsvorsitzenden, die man sich vorstellen kann. Alles auf Elektro. War ein Riesenfehler. Und schon vorher, ja, die Überbürokratisierung, ich habe es als Methode des Machtmissbrauchs ja genannt. Da Bürokraten beschließen dann irgendwelche Grenzwerte für Dieselautos. Und was macht die Industrie? Sie sagt nicht, tut mir leid, das kriegen wir technisch nicht hin. Nein, sie fängt an zu betrügen. Ja? Und glaubt, sie kommt mit den Betrügereien durch. Nur weil sie sich nicht getraut hat, vorher zu sagen, es geht technisch nicht. Das ist das Schlimme am Opportunismus. Das sind diese Ja-Sager, die das am Ende zerstören. Oder nehmen Sie die Medien. Wer wird Chefredakteur, wer wird Intendant? Das sind natürlich Leute, die auch auf dem Ticket der CDU Intendanten werden, wenn ich mir etwa den Intendant des ZDFs vorstelle. Das ist aber dann genau der den Böhmermann einstellt und der nichts dagegen hat, dass Böhmermann Leute vernichtet, obwohl er gar kein Journalist ist und seine Medienmacht missbraucht. Was ist mit den Medien passiert? Um es mit einem Satz zu verkürzen. Man hat früher in der Bonner Republik, da war das große Wort Ausgewogenheit. Ausgewogenheit hieß nicht, dass alle die gleiche Soße machen, sondern im Gegenteil, dass jeder sagen kann, was er will, aber unterm Strich muss es irgendwo sich eben ausgewogen darstellen. Es gab den Löwenthal rechts und es gab Kennzeichen D links, aber es gab dieses Spektrum. Heute gibt es kein Spektrum mehr, heute gibt es nur noch Mainstream. Und warum? Weil die Verantwortlichen sagen können, ach, lasst mich doch in Ruhe mit dieser Politik. Es geht doch nur um Quote. Ja? Es geht nur noch darum, was bei den Leuten ankommt. Und da liegt, es ist dieser Opportunismus in den Medien, dieses Buckeln vor den Mächtigen, vor den Verwaltungsräten, vor den Rundfunkräten, wird nur durchgehalten, indem der Programmauftrag im Grunde genommen ignoriert wird. Es zählt allein die Quote. Es wird tatsächlich geglaubt, man könne die Rundfunkgebühren damit rechtfertigen, dass man der Mehrheit das bietet, was die Mehrheit will. Und davon immer mehr. 40 Krimis der gleichen Strickart jede Woche. Und in allen Nachrichtensendungen dasselbe. Das ist auch eine Frage, letztlich, nicht nur, weil die alle privat grün wählen oder rot wählen. Ja, das mag schon sein inzwischen. Die suchen sich dann natürlich auch die richtigen Leute aus für den Nachwuchs. Nein, das Hauptmotiv für mich ist der Opportunismus. Man will sich anpassen. Deswegen sind alle Medien gleich geworden. Deswegen kann der Chefredakteur des Spiegel Herausgeber bei der Welt werden. Ja, das ist ein prima Mann, Stefan Aust, super. Ist ja auch kein Linker mehr. Aber das wäre früher undenkbar gewesen. Also so können wir jetzt alle durchgehen, alle Berufsgruppen. Wir haben die großen Manager mit ihren Millionengehältern, Opportunisten. Die Medien, Opportunisten. Naja, die Schauspieler sowieso, die wollen in die Talkshows. Ich habe lang genug Talkshow gemacht, war die schlimmste Zeit meines Lebens. Da sitzen Leute, die haben von nichts eine Ahnung, aber sie nehmen sie, weil sie bekannt sind. Nein, aber eine Berufsgruppe will ich nicht auslassen. Das ist natürlich die politische Klasse. Das sind die Berufspolitiker. Was war nochmal Bonner Republik, Berliner Republik? Was war der Unterschied? Die politische Klasse der Bonner Republik war eine Erfahrungsgeneration. Die hatte Schlimmes erlebt, hatte vielleicht auch Schlimmes mitgemacht. Das ist aber gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, dass die aus einer Erfahrung für das, was wir heute nur noch als Echo der Geschichte wahrnehmen, einen neuen Staat aufgebaut haben. Und was haben wir heute? Sie wissen es ja selber. Leute, die Politik als Beruf verstehen, die da Karriere machen, die möglichst lange ihre Jobs behalten wollen. Da muss sich grundsätzlich was ändern. Also wenn die Demokratie wieder flott werden soll, reicht es nicht nur, andere Parteien zu gründen, andere Parteien zu wählen. Alle Parteien werden, wenn sie es nur lang genug machen, Systemparteien. Alle Parteien werden, wenn sie es nur lang genug machen, abhängig von diesen Jobs, die es da gibt, von den Gehältern, die es da gibt, von den Privilegien, die es da gibt. Nein, wir müssen viel mehr gucken. Wir brauchen weniger Berufspolitiker. Ich finde, in den Landtagen zum Beispiel braucht man überhaupt keine Berufspolitiker. Das könnten alles Leute sein, die daneben noch einem normalen Beruf nachgehen. So ist es übrigens auch in der Schweiz. Das sind nur ganz wenige Berufspolitiker. Und dann muss man auch die Zeitspannen, in denen jemand Berufspolitiker ist. 16 Jahre Merkel, 16 Jahre Kohl, ein Albtraum. Ja, sowas muss institutionell verändert werden. Oder was wir jetzt wieder sehen, da gibt es jetzt plötzlich einen Riesenaufschrei, weil die CDU-CSU-Fraktion entdeckt hat, dass sie möglicherweise so abstimmen kann, wie sie will. Ja, das ist plötzlich eine halbe Staatskrise, nur weil die plötzlich ihr Gewissen entdecken. Sie entdecken es an einem ganz nebensächlichen Fall. Seien wir doch mal ehrlich, das ist ja nun keine Staatsaktion, einen Richter zu wählen. Aber da trauen sie sich's. Ja, wenn sie sich's überhaupt trauen, dann da. Aber sie würden sich's nicht bei der Schuldenbremse trauen. Ja. Also auch da wieder Opportunismus. Das ist es, was dieses Land lähmt. Und ob das jetzt konservativ ist oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ich bin eigentlich ein bayerischer Separatist und ein halber Anarchist. Und ich will Ihnen nur zum Schluss, damit es noch was zum Schmunzeln gibt, das Motto vorlesen, das ich vor mein Buch geschrieben hatte. Es stammt von einem ganz tollen Lyriker, von Günter Eich. Der schrieb das unmittelbar nach dem Krieg, ein fantastischer Lyriker. Aber den Satz, den er da schrieb, der, finde ich, passt wunderbar in unsere Zeit, von der Eich damals gar nichts ahnen konnte. Was mir am meisten auf der Welt zuwider ist, sind meine Eltern. Wo ich auch hingehe, sie verfolgen mich. Kaum habe ich einen Stuhl gefunden, öffnet sich die Tür und einer von beiden starrt herein. Vater Staat oder Mutter Natur? Vielen Dank.